Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Berit Stumpf. Gemeinsam mit einer Handvoll Mitstreiterinnen hat sie vor über 25 Jahren die freie Performance-Theatergruppe Shishi Pop gegründet. Eines der bekanntesten und zugleich ältesten Ensembles der freien Szene. Allein, dass es sie noch gibt nach 25 Jahren, ist schon was Besonderes. Und nach hagelte es auch Preise für Shishi Pop. Im vergangenen Jahr den Berliner Theaterpreis. Erstmal herzlich willkommen, Berit Stumpf.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Shishi Pop, wenn man es hört, könnte man denken, verballhorntes Chinesisch. Ist aber was ganz anderes. Wo kommt der Name her?
Also, ja, das ist lustig, dass Sie das sagen. Das hat bisher, glaube ich, noch niemand gesagt zu dem Namen dieser Assoziation. Aber es ist im Prinzip entstanden als eine Parodie auf ZZ Top, auf diese Männer-Rockband, die mit diesen langen Bärten und schweren Gitarren. Und da haben wir so ein bisschen uns dran abgearbeitet, an diesem Männervorbild sozusagen, und haben unseren ersten Auftritt damals in Gießen als Studentin der angewandten Theaterwissenschaft als eine Coverversion von ZZ Top-Songs sozusagen haben wir aufgeführt. Das war ja nicht unser erstes großes Theaterprojekt, aber es war sozusagen eine unserer ersten Aufführungen.
Und dann haben wir es gleich kleben geblieben.
Ja, irgendwie auch, ja, irgendwie ja.
Also, auch ohne Oldtimer-Passion, die ja diese Gruppe auch noch hat, diese Männerband.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber genau das fanden wir eben lustig. Wir waren junge Frauen und alles lag vor uns. Und das waren irgendwie diese alten, abgehalfterten Männer. Und wir haben uns aber tatsächlich dann auch für diesen ersten Auftritt diese Bärte angeklebt und haben uns wirklich in so eine Männerpose geworfen.
Wir machen Theater anders, basisdemokratisch, kollektiv, feministisch und selbstbestimmt, mit allen Freuden und mit allen Risiken. So oder so ähnlich das Credo von Shishi Pop. Sie kamen vom Institut für angewandte Theaterwissenschaft der Uni Gießen, ein Hort für solche Experimente. Es gibt Shishi Pop immer noch, ein Beweis nicht nur für die Begeisterung, sondern auch für Durchhaltevermögen und für Stabilität. Berit Stumpf machte von Beginn an mit. Frau Stumpf, Einladungen zu Theatertreffen gab es schon ziemlich bald, jetzt auch noch einen Preis mit ein bisschen Geld dabei, der Berliner Theaterpreis. Fassen Sie sich manchmal an den Kopf und denken, auweia, was sind wir heute etabliert?
Ja, durchaus. Also ein bisschen gibt es diesen Beigeschmack immer, auch wenn man sich natürlich freut über die Preise und über die Anerkennung, die wir mittlerweile bekommen. Das hat lange gedauert, muss man sagen. Das war am Anfang überhaupt nicht einfach für uns, diese Anerkennung zu bekommen. Aber trotzdem fragt man sich dann im Rahmen solcher Preisverleihungen oder wo man plötzlich irgendwie denkt, okay, oder Leute einen Fragen stellen, jetzt angekommen im Betrieb, wollten wir da eigentlich immer hin, wollten wir da überhaupt sein?
Und dann? Ja, freut man sich trotzdem?
Man kann sich trotzdem freuen, auf jeden Fall. Wir haben uns gefreut und wie gesagt, es war ein langer, langer, steiniger Weg trotzdem. Mhm. Aber es ist beides dabei.
Ich habe das Wort Kollektiv noch nie so viel gelesen wie in der Vorbereitung auf dieses Gesprächs. Ohne auf den gesamten, ziemlich großen theoretischen Überbau zu kommen, Frau Stumpf, wann merkt man eigentlich, dass man eines ist?
Also das wussten wir von Anfang an. Das war Teil unserer Gründung, war ganz klar, dass wir sagen, wir machen das zusammen. Wir können und wollen das nur zusammen machen. Und es war in den Anfängen auch ganz klar eine Reaktion in Gießen auf überwiegend Männer, die Regie geführt haben und Frauen inszeniert haben. Auch in diesem Studiengang war das zu dieser Zeit der Fall. Und dann war unsere Antwort darauf, wir tun uns zusammen.
Ich meinte das aber nicht nur vom Zusammentun her und von der Menge der Leute her, sondern vom Mentalen. Wann merkt man, wir sind das auch, nicht nur wir wollen das sein?
Ja, also das merkt man, dass man sich es auch nur so vorstellen kann zu arbeiten und dass man zusammengehört, dass wir alles teilen, dass wir die Erfolge teilen und aber auch das Scheitern und dass es da irgendwie auch die Trennung zwischen dem Privaten und Beruflichen nicht so klar zu trennen ist. Also wir sind einfach auch Freunde, Freundinnen und sind auch so zusammengekommen über einen Zusammenschluss in beiden Gruppen übrigens. Ich bin ja auch in Gobsquad. Ist es eigentlich erstmal auch ein Zusammenkommen von Freunden.
Was hat Sie denn an den, ich sag mal, üblichen Theaterformen die ja nicht automatisch schlecht sein müssen. Was hat Sie so geärgert, dass Sie sagen, wir müssen das von Grund auf anders machen?
Naja, geärgert, also vielleicht eher, also nicht verstanden oder diese Trennung von Regie, Autorschaft und Darsteller, glaube ich, die hat uns missfallen, würde ich sagen, oder auch nicht entsprochen. Die hat auch nicht meinen persönlichen Ansprüchen an das, was ich irgendwie machen will, hinter was ich stehen kann. Mhm.
Sie machen zusammen die Texte, Sie machen die Regie, die Choreografie, Videos, Bühnenbild, alles machen Sie gemeinsam. Vielleicht erzählen Sie uns mal an einem Beispiel, wie Sie eigentlich ein Thema und seine Umsetzung finden.
Jemand hat eine Idee, möglicherweise. Das kann durchaus in einem einzelnen Kopf noch passieren. Und dann wird es aber sozusagen als Ping-Pong in die Gruppe geworfen, ne? Und daraus entsteht ein Konzept. Daraus entstehen eben mehrere Ideen, die dann irgendwie zu einem Konzept gefeilt werden, was wir einreichen, um dafür Gelder zu bekommen, zu akquirieren. Und dann geht man in den Probenraum, teilweise mit einem Thema. Dann überlegt man sich relativ schnell eine Situation, eine räumliche Situation, in der wir dann irgendwie anfangen wollen zu spielen, zu improvisieren, zu proben. Mhm. Und zum Beispiel, sage ich jetzt mal, mit unserem Stück Schubladen. Da haben wir ja das Gegenüber gesucht, unsere Schwestern aus dem Osten sozusagen. Haben wir mit Ostkolleginnen aufgeführt. Wir sind alle westsozialisiert von Shishipop. Und haben dann gesagt, okay, wir wollen uns unser Gegenüber suchen, von Ostkünstlerinnen, ostsozialisierten Künstlerinnen. Wir erzählen uns in einem Szenario, das wir selber gestalten, gegenseitig unsere Geschichte, wie wir aufgewachsen sind.
Es muss ja für Sie interessant gewesen sein, die Ostkollegen wissen ja auch, wie das ist, wenn ein System plötzlich verschwindet.
Ganz genau. Ja, ganz genau. Und man stellt sich dann aber in diesem Szenario, wir haben das so ein bisschen wie eine Art Blind-Date-Szenario geschaffen, von wirklich Zweierbeziehungen, die sich gegenseitig ihre Geschichte an einem Tisch erzählen, die sich gegenüber sitzen. Und ich glaube, das ist relativ typisch für uns, dass wir uns irgendwie, wir suchen uns oft solche Themen, die an die Grenzen der Kommunikation gehen.
Ui. Ja. Was für ein Wort. Ich mach's nochmal wieder ja. Konkret. Ja. Sie haben gerade ein Stück, die Schubladen kenne ich noch nicht, aber dieses Oratorium, ja. Da geht's letztlich um die auf die Bühne gebrachte Debatte um die Wohnungsnot. Kann ich das so ein bisschen so sagen? Um Eigentum,
auch,
Wohnungsnot.
Genau. Eigentum ist das größere Thema und das ist ja auch, es ist ein Tabuthema auf eine Weise. Also man spricht darüber nicht. In der Öffentlichkeit wirklich.
Ach, da sprechen doch im Moment ganz viele drüber.
Naja, aber man spricht nicht wirklich darüber, wer was hat und wer was besitzt.
Und das kann man dann auf der Bühne plötzlich sehen oder hören.
Ja,
oder?
Also ich glaube, dass es genau darum geht, dass wir uns diese Grenzen eben suchen und dann auf der Bühne das in so einer Art von Öffentlichkeitsraum, der da geschaffen wird, dann irgendwie ausagieren und dann da ansprechen. Und
Eigentum, Wohnungsnot ist ja auch ein Thema der Stunde, womöglich ein Ausgangspunkt auch für eine Auszeichnung. Wie sind Sie darauf gekommen, diese Handvoll Leute von Shishipop, dass Sie sagen, das ist jetzt unser Ding, das machen wir jetzt? Hatten Sie selber damit zu tun?
Absolut. Also wir sind, glaube ich, genau in diesem Alter, wo manche von uns die versuchen, die Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und die haben möglicherweise ein Erbe von den Eltern und so weiter und können sich eine Eigentumswohnung kaufen oder kriegen die gekauft, versuchen irgendwo in ein Wohnprojekt reinzukommen und andere haben das nicht. Und da hat sich das bei uns auch innerhalb der Gruppe tatsächlich gespalten.
War das auch eine aufgeladene Diskussion
auf
innerhalb
jeden
der
Fall.
Gruppe? Das
auf
klingt ja
Fall.
Fast nach einer kleinen Neiddebatte in einem Theaterkollektiv.
Ich glaube, das bleibt nicht aus. Also, dass man natürlich auch, wir werden miteinander alt, ne? Als Gruppe. Und dann kommt man natürlich immer wieder auch an Themen, die einen trennen. Und genau da legen wir dann oft aber den Finger drauf und sagen, das tut jetzt weh, aber das ist wahrscheinlich genau gut.
Das klingt jetzt alles nach innergruppigen Prozessen, innerkollektiven Prozessen und Darstellungswünschen. Was ist für andere spannend daran, Ihnen zuzugucken, wenn Sie solche Alltagsthemen auf die Bühne bringen? Was macht das spannend für einen Zuschauer?
Ja, ich glaube, es geht hoffentlich nicht nur um unser Leben dabei, sondern das ist natürlich, dass man sich auch mit uns identifizieren kann. Also wir machen uns ja auf eine Weise auch zu Beispielen und erzählen jetzt nicht nur Einzelschicksale, eine einzelne Geschichte, sondern hoffentlich was, wo Leute anknüpfen können und sich selber natürlich auch und ihre Position da wiederfinden.
Birgit Stumpf erzählt uns heute vom freien Theatermachen bei Shishi Pop und auch noch von Gobsport. Lange Zeit nur Theater für Frauen. Shishi Pop, streng feministisch. Wie kamen Sie zu Ihrem Quotenmann?
Ja, also wir haben uns ja im Studium zusammengefunden und hatte ich ja schon erzählt, so ein bisschen auch als Reaktion auf die männlichen Kollegen, die das eher so im Alleingang gemacht haben. Sebastian hat nicht mit uns studiert, von daher war er auch bei den Anfängen einfach erstmal nicht dabei. Und ich glaube, wir haben uns sehr stark daraus konstituiert, was uns auch entgegengeschlagen ist. Ja, also das muss man wirklich mitbedenken, dass wir einfach ganz klar gemerkt haben, wenn wir als Frauengruppe auf der Bühne stehen, werden wir nicht nur als Künstlerinnen beurteilt, sondern auch als Frauen. Also wir werden irgendwie verglichen, wir werden ganz anders angeschaut. Es kam wirklich so dann irgendwie auch Reaktionen, ja, wer hat wieder zugenommen, wer ist hier die Lustigste, wer ist die Schönste und so weiter. Und mit diesen Blicken und Reaktionen haben wir versucht, offensiv umzugehen. Das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, wir haben im Zuschauerraum das Licht angemacht und haben den Zuschauerinnen entgegengeguckt und haben gesagt, wir wissen, dass ihr uns anschaut, geht damit um, dass wir das wissen und haben zurückgeguckt. Und ich muss nur sagen, also diese Geschichte, dass wir den Mann aufnehmen konnten, das hat ein bisschen, hat gedauert, glaube ich.
Aber er war dann der Kontrapunkt?
Nee, wir wurden, glaube ich, ein bisschen großzügiger, dass wir irgendwie nicht nur, dass wir gesagt haben, wir haben uns jetzt an diesem Thema und an dieser Konfrontation mit dem Publikum so lange abgearbeitet, in dieser konfrontativen Stimmung, dass wir gesagt haben, okay, jetzt, es fühlt sich organisch an. Sebastian hat sich irgendwie mit eingefunden. Der hat eigentlich dann auch schon länger mit uns gearbeitet, auch am Anfang Sound gemacht, Musik gemacht. Und dann haben wir gesagt, er kann mit auf die Bühne, natürlich.
Jetzt sind Sie also sozusagen ein feministisches Kollektiv mit Mann.
Genau.
Er hat sich qualifiziert.
Auf jeden Fall.
Ist dieses ganze Thema für Sie zumindest in Spuren auch humorbesetzt oder ist das immer noch ein Ansatz, wo Sie wirklich keinen wenig Spaß verstehen?
Doch, der Humor spielt eine ganz große Rolle und hat uns auch immer eigentlich überleben lassen, glaube ich, dass wir auch lachen konnten über alles. Und diese Kampfansage, die ich so ein bisschen programmatisch formuliert habe, das war auch immer mit einem Augenzwinkern. Das war nicht nur komplett ernsthaft und komplett, aber es war auch existenziell. Mhm. Es war beides.
Aber manches überlebt sich auch in 25 Jahren an
genau.
seiner Schärfe. Ne?
Genau.
Was sich nicht überlebt hat, ist, dass das Publikum bei Ihnen eine ganz andere Bedeutung hat. Mhm. Die brauchen Sie nämlich. Mhm. Inwiefern?
Naja, das Publikum ist ganz oft unser Gegenüber. Und an dieser Beziehung zum Publikum haben wir uns wirklich in allen möglichen Szenarien abgearbeitet.
Aber also, die machen ja auch oft richtig mit
genau,
im Publikum.
Genau, also, die kriegen ganz oft eine aktive Rolle, also zugeschrieben mit jeder Situation. Teilweise war das ein Ballsaal, das heißt, sie wurden zu unseren Tanzpartnern und Tanzpartnerinnen. Wir haben ganz am Anfang waren sie irgendwie Gäste in einer Table Dance Show und haben für unsere einzelnen Nummern bezahlen müssen bei Trust. Das waren die Anfänge, wo wir auch überhaupt noch nicht gefördert wurden. Das heißt, wir haben gesagt, okay, dann müsst ihr bezahlen für jede einzelne Nummer, die wir euch jetzt hier zeigen.
Ups, und da kam was rein.
Ja, ein bisschen was. Da ging dann wirklich die Geldbüchse rum und wir haben rigoros alles verkauft.
Manchmal spielt das Publikum auch mit. Das geht bis zum chorischen Sprechen. Das genau. heißt aber auch, das Publikum sagt, was ihm gesagt wird. Die lesen das dann ab.
Ja.
Mögen das eigentlich alle? Oder gibt es da auch manchmal Stelle, dass jemand sagt, also muss ich jetzt nicht haben? Oder auf die Bühne geholt werden? Mag ja auch nicht jeder.
Natürlich. Also die gibt es ganz bestimmt. Da gehen auch Leute. Das kann man auch machen. Also man kann durchaus da eine starke Meinung zu haben und muss nicht mitmachen in dem Sinne. Ich glaube, wir lassen den Zuschauerinnen doch meistens eine Wahl. Sie können entscheiden, wo sie mitsprechen wollen, auch bei Oratorium, auch wenn es da ganz, ganz strenge Vorgaben gibt sozusagen. Und natürlich machen wir die Regeln, aber ich glaube, das Interessante ist, dass man sich als Publikum dann positionieren muss und muss eben entscheiden, spreche ich jetzt den Chor der alleinerziehenden Mütter mit? Ich bin eine, oder nicht?
Wie passiert das? Sortiert sich das Publikum dann selber in die Gruppen, je nachdem?
Genau, es geht eigentlich so, das Stück beginnt und endet nur im Zuschauerraum. Das heißt, auf der Bühne, die Bühne ist leer und da findet erstmal gar nichts statt. Die Bühne ist dunkel und es geht los, dass eine Schrift erscheint, eine projizierte Schrift, wo steht, eine einzelne Stimme aus dem Publikum sagt oder liest vor. So, das dauert lange, bis sich diese eine Stimme, dann ist es still und manchmal ist es auch sehr lange still und dann muss diese Folie nochmal sozusagen projiziert werden, um zu sagen, wir meinen das ernst. Das kann jetzt, jemand muss sich hier jetzt zur Verfügung stellen und manchmal wird dieser erste Satz auch nicht gesagt und dann wird es nur, lesen die Leute das leise und dann entkommen die ersten, dann steht dann plötzlich alle, ja, alle.
Mhm. Und dann haben sie den Chor.
Und dann gibt es meistens eine erkennende Reaktion von Erkenntnis im Zuschauerraum und ein Lachen und Drucksen und dann geht es los, kommt es ins Rollen und die Leute sprechen mit.
Haben Sie schon mal totale Überraschungen erlebt mit dem Publikum, dass was ganz anders lief als angedacht, geplant?
Es gibt immer, jeder Abend hat eine komplett andere Dynamik. Also es gibt da immer Überraschungen, dass plötzlich einzelne Chöre gar nicht da sind oder ein bestimmter Chor irgendwie hysterisch wird. Also
das
auf
kommt
jeden
vor.
Fall. Das kommt vor, ja. Also dass es da wirklich verschiedene Dynamiken gibt und da was entsteht.
Das ist ja eine ganz alte Theaterform, chorisches Sprechen. Ist überhaupt nicht neu, kommt aus der Antike. Sie haben selber viel Erfahrung damit. Sie haben als junge Frau bei einer Schläf mitgebracht,
ja,
bei seinem Faust, als eines von 13 Gretchen.
Ja.
Wenn man das so hört, eines von 13 Gretchen im Faust. Ist das nicht manchmal auch des Guten schlicht zu viel?
Das würde ich nicht sagen, würde ich nicht unterschreiben. Also ich fand diese Arbeit damals, für mich war sie wahnsinnig prägend. Mhm. Nicht nur der Faust, sondern ich habe ja 3 Stücke mit ihm gemacht damals in Frankfurt. Und wie er gearbeitet hat mit den Chören, das war phänomenal. Das war wirklich sehr, sehr stark. Also wie die Sprache durch diese Resonanzkörper von 13 Leuten und auch diese Hauptrollen, die Protagonisten wirklich mit Chören zu besetzen. Ja, das war wahnsinnig prägend und stark.
Ich möchte auch noch auf was anderes hinaus. Das bedeutet ja auch was, wenn eine Gruppe spricht statt ein Einzelnes.
Genau.
Entpersonalisiert ja auch,
ja,
ein Stück weit.
Ja.
Der gute alte Brecht mischt immer ein Stück mit, ne? Distanz, nicht nur Nähe.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also und wie gesagt, das Oratorium, da schließt sich der Kreis. Da haben wir uns ja auch ganz stark mit dem Lehrstück von Brecht auseinandergesetzt. Das basiert im Prinzip darauf, dass es ein Theater ohne Zuschauer ist. Also das sagt er in seinen Lehrstücken.
Berit Stumpf besucht uns heute, eine der Vorreiterinnen der freien Theaterszene. Haben Sie als Jugendliche, als Sie von Ihrem Beruf geträumt haben, von dem geträumt, was Sie heute machen?
Das ist interessant. Also ich glaube, ich habe relativ früh die Idee gehabt oder die Lust, in irgendeiner Form auf eine Bühne zu gehen oder was mit Theater zu machen. Aber was und wie genau, das war mir, glaube ich, noch nicht so klar. Von daher habe ich erstmal den offensichtlichen Weg eingeschlagen und dachte, okay, wenn man ans Theater will, muss man anscheinend auf eine Schauspielschule gehen und muss sich da bewerben. Und das habe ich dann gemacht mit, ja, 17 Jahren, noch im letzten Schuljahr, habe ich mich dann bei 3 Schauspielschulen beworben und bin da kläglich gescheitert. Und im Nachhinein denke ich, dass es ein Glücksfall war, dieses Scheitern, weil es hat mich in die richtige Richtung geschubst, dass ich eigentlich nicht das klassische Theater machen möchte, sondern Performerin eigentlich sein will und diese Personalunion von, ja, machen, ausdenken, die Dramaturgie, die Konzepte entwickeln, das alles in einem zu machen, das war eigentlich, auf eine Weise verdanke ich das irgendwie diesem Scheitern an der Schauspielschule. Denn an der Schauspielschule in Bochum, das war die 3., wo ich mich beworben habe, haben sie mir nach der Prüfung gesagt, waren Sie eigentlich schon mal im Theater? Und ich habe gesagt, ja, schon. Ich dachte schon, ja, weil das sieht eigentlich ganz anders aus, was da im Theater so gemacht wird, im klassischen Theater. Was Sie hier machen, Sie spielen sich eigentlich immer nur selbst. Und dann bin ich von dieser Prüfung nach Hause gefahren. Ich habe, glaube ich, die ganze Zugfahrt durchgeweint, bitterlich. Und natürlich war das erstmal ein klägliches Scheitern. Und im Nachhinein denke ich, die haben mich in die richtige Richtung geschubst mit dieser ausgesprochenen Wahrheit möglicherweise.
Haben Sie auch eine, ich würde mal sagen, eine Jetzt-erst-recht-Mentalität nach der verweinten Zugfahrt? Ich meine, man kann ja auch den Text in die Ecke schmeißen und sagen, offensichtlich ist das nicht meins. Zumindest finden das die anderen.
Ja, komischerweise habe ich das nicht gemacht, glücklicherweise. Und ich würde auch allen jungen Mädchen, Frauen empfehlen, das nicht zu tun. Es ist da noch nicht zu Ende, sondern da geht vieles noch los und da ist vieles noch möglich.
Aber man träumt womöglich auch nicht von Theater ohne Geld, von Stücken, die nach langen Diskussionen entstehen oder auch nicht. Mhm. Also von diesem ständigen Balanceakt zwischen der Chose und dem Fiasko. Wie sind Sie damit umgegangen eigentlich Ihr Leben lang mit diesem dieser Balance?
Ja, also ich glaube, es hat lang gedauert, bis ich wirklich realisiert habe, ich kann und will davon leben. Ich glaube, am Anfang, also wie gesagt, wir haben im Studium zusammengefunden. Mit beiden Gruppen haben wir uns in der Zeit gegründet, wo man noch nicht davon leben musste. Mhm. Und dann ging das natürlich los nach dem Studium. Jetzt müssen wir irgendwie ja auch unseren Lebensunterhalt verdienen.
Und haben Sie alle Nebenjobs gemacht? Oder
teilweise ja, teilweise ja. Das hat gedauert, ja genau, bis wir diese Anerkennung bekommen haben. Also wir wurden wirklich, gerade bei Shishi Pop in den Anfängen war es immer so, das Mädchenprojekt. Wurde auch ein bisschen verlacht.
Man kann ja auch nicht 25 Jahre lang einen Hit nach dem anderen raushauen. Nee, genau. Also wie oft war das wirklich mal am Kippen? Es kommt ja auch das Leben dazu. Also verlieben, sich trennen, Kinder kriegen. Wenn man das alles im Kollektiv auf die Bühne bringen will, hat man viel zu tun.
Ja, ich glaube, das Geheimnis ist, dass wir unsere Strukturen natürlich selber schaffen und unsere Arbeitsbedingungen und dass wir uns dann auch verändern. Also wir passen die an. Diese Bedingungen passen wir an nach den Bedürfnissen, die natürlich entstehen und die sich auch ändern. Zum Beispiel, ich war die Erste in Shishi Pop, die schwanger wurde, die ein Kind bekommen hat. Da war plötzlich erstmal alles neu und alles anders. Und das sind dann auch wieder Punkte, wo man sich fragt, kann ich als Mutter weitermachen? Geht das?
Ja? Da ist ja auch was anderes wichtig und nicht nur dieses Kollektiv.
Also genau, genau, genau. Und dann muss man eben die Balance finden. Und da war ich dann die Erste und das war auch schwierig. Und ich glaube, im Nachhinein, als die anderen dann nachrückten und auch Kinder bekamen, waren die mir für vieles auch dankbar, glaube ich, dass ich das irgendwie da ein bisschen vielleicht auch den Weg geebnet habe. Und wir haben dann die Strukturen angepasst und haben gesagt, okay, wir proben jetzt nur noch in Kita-Zeiten. Wir versuchen irgendwie uns was zu überlegen für eine Art von Mutterschaftskompensation oder so. Also da passen wir uns dann an. Und das ist das Schöne, wenn man das kann, weil wir sind natürlich da selbst verantwortlich für die Strukturen, die wir uns schaffen. Und da können wir dann auch welche schaffen, die uns entsprechen.
Sie müssen aber auch eine gute Kondition haben, Frau Stumpf, ja. Zumal Sie nicht nur bei Shishi Pop mitmachen, sondern auch bei der deutsch-britischen Performancegruppe Godsquab. Auch so ein herrlicher Name. Was bedeutet das denn nun wieder?
Also Gobsquad heißt sie. Also das ist auch wieder ein Wortspiel. Es gibt, wie Sie eben auch falsch ausgesprochen haben, die God Squad.
Entschuldigung, ich wollte Gob Squad sagen, aber jetzt kann ich es wirklich.
Aber die gibt es tatsächlich.
Das manches ist klappt erst im dritten Versuch wieder auf der Bühne.
Genau. Und damit spielt es natürlich auch. Also das ist natürlich auch wieder ein Wortspiel. Und es ist aber auch total zufällig entstanden, indem man einfach einen Namen brauchte. Als wir zu einem Musikfestival in Glastonbury gefahren sind und haben, es hieß, ihr könnt hier nur auftreten, wenn ihr einen Namen habt. Und dann lag da ein Musiktape von verschiedenen A Cappella-Bands und da stand Gob Squad drauf. Gob ist ein Begriff für Mund, für Maul, Schnauze.
Schnauzenkombo.
Ja, auf eine Weise ja. Und Squad ist natürlich eine Crew, eine Gruppe, ein Zusammenschluss von Leuten. Und damit war der Name geboren. Ja, dann kommt man nicht mehr davon los.
Also diesen Kunstnamen, die Schnauzenkombo, Gob Squad, habe ich jetzt auch gelernt. Da gehen Sie manchmal auf Passanten zu und reden mit denen und das wird dann Performance?
Ja, mit Gob Squad sind wir von Anfang an eigentlich aus dem Theater rausgegangen, beziehungsweise haben gar nicht im Theater angefangen zu arbeiten, sondern wir haben in Wohnhäusern, in Büros, auf Bahnhöfen, Untergrundstationen, in Shopping-Malls performt und weil wir am Anfang auch gesagt haben, wir erwarten eigentlich nicht, dass das Publikum zu uns kommt, in den Kunst- oder Theaterraum, in die Blackbox, sondern wir gehen dahin, wo die Leute sind, die wir eigentlich erreichen wollen.
Sie machen alles gemeinsam in den Theaterkollektiven Shishipop und Gob Squad, bei denen unser Gast Berit Stumpf mitmacht. Wie ist das? Wohnen und leben Sie eigentlich auch zusammen in so einer Großkommune oder hat das Kollektiv da Grenzen?
Da hat das Kollektiv doch Grenzen. Nein, wir wohnen nicht zusammen. Wir kochen gern zusammen und essen gern zusammen. Das ist wichtig für uns. Wobei es auch immer schwieriger wird, weil natürlich auch viele Veganerinnen mittlerweile dabei sind, Vegetarierinnen und manche essen immer noch Fleisch tatsächlich. Auch das wird also schwieriger im Kollektiv.
Ich fand Ihr Lachen eben interessant. Es gibt also doch sowas wie My Home is My Castle.
Ja. Also es gibt die Trennung schon vom Beruflichen zum Privaten, auch wenn die Linie schwerer zu trennen ist und wir sind alle auch eng befreundet. Aber es gibt, natürlich wir führen, ja, unterschiedliche Leben außerhalb dieser Gruppe auch. Ja.
Stellen wir uns mal was vor, bei Shishipop sind Sie, glaube ich, 7 oder 8?
Ja,
sieben. Wenn wir alle 7 hier sitzen hätten, hätten wir dann ganz schnell 8 verschiedene Meinungen oder ganz schnell eine?
Wir haben ganz viele verschiedene Meinungen, aber ich glaube, der Punkt ist, dass wir, wenn wir wichtige Entscheidungen treffen müssen, versuchen wir tatsächlich zu einem Konsens zu kommen. Und das ist wichtig. Wir müssen alle dahinter stehen. Hinter dem, was wir dann machen, ist es ganz wichtig, dass wir alle dahinter stehen können. Und das suchen wir. Und das ist manchmal sehr mühsam.
Entwickelt sich da womöglich unter großen Strapazen auch sowas wie ein ganz eigenes Kommunikationsverhalten untereinander?
Ja, ganz bestimmt. Wir wissen mittlerweile natürlich, weiß jeder, wie die Einzelnen ticken. Und trotzdem gerät man natürlich aneinander und trotzdem gibt es Konflikte. Und es gibt dann auch immer wieder oft die gleichen Konflikte zwischen bestimmten Leuten oder in bestimmten Situationen. Weil manche brauchen mehr Zeit, manche wollen am Schluss nochmal alles verändern. Also es gibt da immer auch bestimmte Dynamiken, die kennt man aber mittlerweile schon.
Aber ich dachte auch, am Ende stehen ja doch ein paar Texte, sicherlich variabel, aber es entsteht was.
Ja.
Nach vermutlich endlos langen Diskussionen, die bestimmt sehr anstrengend sind. Man muss ja dann auch irgendwann aufpassen, dass man nicht nur um des Redens willen redet, damit auch noch was entsteht.
Auf jeden Fall.
Also sonst nervt das ja auch.
Auf jeden Fall. Das Verhältnis von Reden und Machen ist nicht groß anders, glaube ich, als in anderen Produktionen. Weil natürlich versuchen wir wirklich in den Probensituationen zu sagen, hey, wir haben hier den Probenraum, los geht's. Wir machen, ja. Mhm. Und wir versuchen auch, streng damit zu sein, in beiden Kollektiven zu sagen, nicht vorher werten, sondern erst mal ausprobieren. Und dann können wir sagen, irgendwie, da lohnt es sich weiterzumachen. Das schmeißen wir raus. Das ist immer das Schwierigste, nachher zu kürzen und zu sagen irgendwie, okay, das ist jetzt irgendwie wirklich, das bleibt drin und das irgendwie kann gehen.
Ich habe spontan gedacht, wichtigstes Probenutensil könnte ein überdimensionaler Tisch sein, um den alle sitzen, so der überdimensionale Küchentisch oder so.
Den gibt es tatsächlich, also echt? Den gibt es oft, ja, der ist irgendwie Teil des Probenraums, der ist manchmal so ein bisschen ausgelagert, aber klar, weil wir sind ja dann auch meistens nicht nur die 7 oder 8 Mitglieder, sondern wir sind auch ein erweitertes Team von Kollaborateuren, Mitarbeiterinnen, Gästen oft, mit denen wir arbeiten. Und die sitzen dann auch natürlich mit am Tisch. Und
ja. Berit Stumpf, was machen Sie ganz privat, wenn Sie vom Kollektiv mal gestrichen die Nase voll haben?
Dann fahre ich raus aufs Land.
Wo ist das, Ihr Traumort?
Also das ist tatsächlich in Brandenburg, südlich von Berlin. Schwerin nennt sich das, bei Teupitz, und da teilen wir uns mit Freunden eine Datsche. Ja.
Und dann bauen Sie Gemüse an.
Naja, in Gartenarbeit sind wir ehrlich gesagt ziemlich schlecht. Aber ja, also doch wirklich tatsächlich auch körperlich so Blätter haken und das ist schon irgendwie ein sehr, sehr guter Ausgleich, finde ich.
Wie viel Privatleben gönnen Sie sich und können Sie sich überhaupt gönnen? Denn mit freiem Theater wird man ja auch nicht reich.
Nicht so viel, genau. Zumal die Arbeit natürlich auch immer wieder in das Wochenende reinschwappt durchs Touren. Aber ich liebe es, unterwegs zu sein. Also das Touren ist für mich eigentlich auch so ein bisschen die Belohnung der harten Arbeit. Darüber die Welt zu sehen, finde ich fantastisch. Das wusste ich auch nicht, als ich mir diesen Beruf praktisch als ausgewählt habe, dass das Teil davon sein kann. Und das finde ich ganz großartig. Gerade bei Stücken, auch mit Gob Squad, wie Super Nightshot, wo wir in den Stadtraum reingehen, wo man das Gefühl hat, das ist wirklich ein Privileg, einen Ort auf diese Weise kennenzulernen. Nicht als Touristin, sondern da einzutauchen, ganz anders.
Was sagen Ihre Kinder eigentlich dazu? Finden Sie das auch manchmal ein bisschen albern, was Mama da so macht?
Also Die waren von Anfang an teilweise auch mit auf Tour. Natürlich wurden die mit eingepackt, als sie klein waren. Und von daher haben sie auch davon profitiert, muss ich sagen, dass sie eben dann auch in jungen Jahren irgendwie schon eine Australien-Tour mitgemacht haben.
Naja, aber es ist ja manchmal sicherlich auch grenzwertig. Sie reden auch öfter von Scham spielt eine Rolle. Und wenn Mama da so auf der Bühne rumhampelt und irgendwie...
Sie wollen sich auch nicht alles anschauen, auf keinen Fall. Ja. Also da gibt es Grenzen und die muss man natürlich auch teilweise finden und testen. Und ich sortiere dann auch ein bisschen vor und sage, das schaut ihr euch vielleicht erstmal nicht an und erzähle ihnen ein bisschen, ob sie denken, dass sie da hinkommen wollen oder nicht. Und dann entscheiden sie das, ja.
Sie haben nun mit dieser Performance-Kunst und Shishi-Pop einen Durchbruch geschafft, also sind anerkannt. Wie ist das eigentlich? Wie begegnen Ihnen klassische Schauspieler? Ist das für die, was Sie machen, eine andere Form, eine andere Darstellungsart oder virtuoser Dilettantismus?
Ganz unterschiedlich. Beides. Ganz bestimmt. Da gibt es Leute, die können damit was anfangen und anderen ist es ganz fremd. Wir sind damit ja auch schon konfrontiert gewesen, indem wir an klassischen Bühnen gearbeitet haben, an den Kammerspielen in München oder wo wir auch mit Leuten aus dem Ensemble zusammen gearbeitet haben. Und da gibt es immer SchauspielerInnen, die froh sind, die sich auf was Neues einlassen können und andere tun sich damit schwerer oder sind befremdet und dann macht es auch keinen Sinn. Ich glaube, was die SchauspielerInnen meistens befremdet, ist dieses Prinzip der Ersetzbarkeit, was bei uns tatsächlich ganz wichtig ist und wo wir sehen das als Gewinn, dass wir nicht unersetzlich sind, dass wir nicht einzigartig sind, sondern dass wir tauschen ja permanent, auch in den Parts, die wir spielen und tauschen auch permanent die Perspektive. Das heißt, bei Proben sitzt man mal draußen, dann geht man wieder rein. Das wechselt die ganze Zeit und wir sind ersetzbar.
Berit Stumpf hat uns erzählt von der Begeisterung und auch von den Problemen von Performance im Kollektiv. Frau Stumpf, gleich ist Probe, wenn Sie von uns wieder weggehen. Was wartet da auf Sie? Was läuft da ab heute?
Heute? Oh, also wir arbeiten gerade an einem neuen Projekt mit dem Arbeitstitel Hexploitation. Das ist ein Projekt über Hexen. Und aber auch über Frauen, die alt werden, also wir. Wir schauen uns auch, wir setzen uns mit dem Problem der Menopause auseinander, fragen, ist das Natur oder ist das ein kulturelles Konstrukt überhaupt?
Hat der Quotenmann, der ein guter Feminist sein soll, schon seinen Part gefunden?
Das ist interessant, der sucht den gerade.
Dann wünsche ich dabei viel Erfolg für alle, nicht nur für den Quotenmann, sondern
Danke.
Auch für das ganze Ensemble. Berit Stumpf war das heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich bedanke mich dafür und wünsche Ihnen alles Gute.